Yes, he is. Ja, er ist. Das ist unser neues Monatsthema. Und ich möchte euch damit ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst hier in der Petrusgemeinde. Schön, dass du da bist. Schön, dass du vor allem auch am Endgerät dabei sein kannst und dabei bist. Vielleicht guckst du es ja live oder auch später im Nachhinein dann nochmal. Auf jeden Fall cool, dass wir einfach gemeinsam heute Gott feiern dürfen, Gott preisen dürfen. Schön, dass du dabei bist. Der aufmerksame Gottesdienstteilnehmer von euch hat wahrscheinlich gerade gemerkt, Seligpreisung, waren wir nicht noch neulich hier in den Versen dort unterwegs? Und ja, wir haben 7 Seligpreisungen bisher gehört und eine folgt noch, die hören wir dann nächste Woche. Krankheitsbedingt mussten wir das jetzt nochmal umswitchen, also heute schon das neue Monatsthema, Yes, He is.
Ja, das ist in diesen Zeiten gar nicht so einfach, diesen Spagat hinzukriegen zwischen Herr, du hast alles in deiner Hand, welch wunderbarer Gott bist du, und dann für die Menschen in der Ukraine zu beten, die gerade echt zu kämpfen haben. Das ist so ein Spagat in unserem Glauben, der eine echte Herausforderung ist. Kennt ihr den beliebtesten Bibelvers für Taufen, Kommunionen, Konfirmationen? Bitte? Psalm 23 ist, glaube ich, ganz nah dran, aber ich habe noch einen Vers gefunden, den habe ich noch öfter gehört. Aus Psalm 91, der Vers 11. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Warum wird dieser Vers so beliebt sein? Naja, klar, weil er uns beschreibt, weil er uns erklärt, wie wir uns Gott wünschen, in seinem Verhalten auch uns gegenüber. Gott ist derjenige, der auf uns achtet, der uns vor allem Bösen und Schlechten bewahrt und der dann sicherheitshalber auch noch seine Engel beauftragt, damit, wie es dann in Vers 12 weitergeht, dass sie, die Engel, dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Das ist doch cool, oder? Eine wunderschöne Vorstellung. Ein Gott, der uns immer beschützt. Und die Frage ist, was passiert, wenn sich herausstellt, dass das so gar nicht der Wahrheit zu entsprechen scheint? Was passiert, wenn wir das ganz anders erleben? Wir werden weder ständig behütet und vor allem Bösen und Schlechten bewahrt, noch bleiben wir jemals ohne Verletzungen auch an unseren Füßen. Seid ihr mal mit nackten Füßen auf einen Legostein getreten? Also alle Eltern haben das wahrscheinlich hinter sich. Das tut weh. Das ist fast schlimmer, als mit dem kleinen Zeh so am Türrahmen hängen zu bleiben. Aber das sind die Momente, wo du dann fragst, warte mal, war da nicht Psalm 91? Herr, mit deinen Engeln waren die gerade, hatten die einen anderen Job? Und man drückt es dann auch sehr spontan aus, wenn das gerade passiert ist. Ja. Wie kriegen wir das hin? Wo war da Gott? Warum hat er mich nicht bewahrt? Schon in unserem kleinen, ganz persönlichen Leben erfahren wir Krankheiten, sogar Tod. Zerstörung von Freundschaften, von Ehen, Jobverlust, finanzielle Probleme, Unfälle. Wo ist Gott gewesen? Herr, wo warst du? Was ist mit Psalm 91? Und wie ist das mit den Krisen in dieser Welt? Er, der alles beherrscht, das ganze All, hat er seinen Laden hier nicht im Griff? Warum passiert das gerade in dieser Welt, was da passiert? Was beten die Ukrainer gerade in Mariupol und in anderen Städten, die jetzt gerade in ihren Kellern sitzen, während über ihnen ihre Wohnungen und ihr bisheriges Leben in Schutt und Asche gelegt wird? Was beten die? Psalm 91? Haben sie noch Hoffnung oder verlieren sie ihren Glauben an den einen Gott, der sie beschützt? Es ist ja nicht so, dass wir in dieser Welt sowieso ständig mit Kriegen zu tun haben. Vielleicht habt ihr es jetzt auch gehört, in Saudi-Arabien, so kurz vor dem Formel-1-Rennen, was man da feiern wollte, gibt es einen Raketenangriff aus dem Jemen von den Houthi-Rebellen. Und die überlegen, lassen wir das Formel-1-Rennen trotzdem stattfinden. Und na klar machen sie das. Man muss ja feiern, das Gute behalten. Im Jemen in den letzten Jahren, die Houthi-Rebellen unterstützt vom Iran, die Saudi-Arabien, die sunnitischen Moslems sind Todfeinde. Dort sind in den letzten Jahren Hunderttausende Menschen umgebracht worden. 300.000 Tote in diesem Krieg. Das ist uns nicht so aufgefallen. Es fällt uns nur auf, wenn auf einmal so ein Öllager hochgeht in Saudi-Arabien. Wie gehen Menschen mit dieser Diskrepanz um, dass sie auf der einen Seite das erleben und auf der anderen Seite an einen Gott glauben wollen, der sie bewahrt und beschützt, der für sie ist? Aber ich glaube, dass das zu echten Schwierigkeiten führen kann, auch im ganz persönlichen Glaubensleben. Ich kenne eure Vorstellung von Gott nicht. Ich habe nicht das erlebt, was ihr erlebt habt, aber ich stelle mir meine Fragen. Und ich habe schon einige Gespräche geführt, in denen Menschen Gott vorgeworfen haben, dass er sein Wort nicht hält. Dass er sich nicht an sein eigenes Wort hält. Sie haben ihren Glauben aufgegeben, weil es ja offensichtlich nicht wahr ist, dass Gott uns immer beschützt. Lohnt es sich dann überhaupt zu glauben? Was habe ich denn davon? Versteht mich bitte nicht falsch, ich will hier nicht das Wort Gottes kritisieren, sondern ich möchte Fragen aufgreifen, die eigentlich jeder von uns haben müsste. Ich habe sie. Mich bewegt das. Und mich bewegt, wie ich Menschen das erklären soll, dass ich an einen großen, gütigen, liebevollen Gott glaube, die etwas vollkommen anderes erleben. Ist Gott nicht mehr Gott, wenn er nicht unseren Vorstellungen entspricht? Wenn er sich so ganz anders verhält, als wir das denken? Wir haben jetzt eine Riesenspannung hier, ja? Und wir sagen dennoch in den nächsten Wochen bis hin zu Ostern und darüber hinaus, yes, he is. Ja, er ist. Gott ist. Gott ist der Retter, der Heiland, der Erlöser. Er ist es. Warum tun wir das? Weil wir glauben, dass wir das gerade in diesen Zeiten sagen müssen und glauben müssen und dran festhalten müssen und das auch denen sagen, die Zweifel haben und die Fragen haben. Diese Predigten in den nächsten Wochen sollen uns Mut machen, an diesem Gott festzuhalten, auch wenn wir ihn nicht verstehen, auch wenn wir ihn nicht immer begreifen, auch wenn wir Zeiten haben, wo er unsere Fragen nicht beantwortet. Und wir wollen dazu auf Menschen schauen, die diesem Jesus, diesem Gott, dem Sohn Gottes begegnet sind und die geglaubt haben und die ihn erkannt haben. Yes, he is. Ich möchte euch in ein langes Kapitel der Bibel mit reinnehmen, in Johannes 6, das ganz intensiv mit dieser Frage ringt, wer ist Jesus eigentlich? Wer ist dieser Gott eigentlich? In den ersten Versen von Johannes 6 erzählt die Bibel die Geschichte der Speisung der 5000. Jeder, der mal im Kindergottesdienst war oder wie es früher hieß, Sonntagsschule, der weiß, der kann sich noch an dieses tolle Ereignis erinnern. Jesus macht aus 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen satt. 5000 Männer steht da, also noch mehr. Die Frauen waren ja noch da, die Kinder waren auch noch da. Wunderbar, super. Die Jünger sammeln die Reste ein von dem großen Festmahl und es kommen 12 Körbe zusammen. Boah, Wahnsinn. Ist das nicht ein wunderbares Ding, was Gott da getan hat? Ja, ist es. Und das Volk fand das auch super. Das Volk, das gespeist worden ist, das zu essen bekommen hat, das interessante Dinge über Gott gelernt hat, die sind Jesus hinterhergezogen. Jesus hat neue Anhänger gewonnen. Seine Fanbase ist dramatisch gewachsen in dieser Zeit. Er hatte riesig, riesig viele Fans, Follower. Aber er hatte die ganze Zeit ein anderes Ziel, als nur die Mägen seiner Nachfolger zu füllen. Es ging ihm nicht um Nahrung für den Körper, sondern um geistliche Nahrung. Und deswegen sagt er diesen Nachfolgern, diesen Menschen, die ihm hinterhergehen, auch in Vers 26 und Vers 27, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Klingt ein bisschen, hat mich gleich erinnert an die Verse hier aus Psalm 91. Kommt zu mir und ich will euch immer genug zu essen und zu trinken geben. Dieser Gott ist eine rundum Vollversorgung, Vollkasko. Der sorgt für alles in meinem Leben. Das ist sein Job. Dieses Bild hatten offensichtlich auch die Nachfolger Jesu. Dieser Gott versorgt uns. Dieser Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich entdecke das auch immer mal wieder bei mir, dass ich dieses Denken pflege, dass ich damit zufrieden bin, dass Gott mir ja alles gibt, was ich brauche, zu meinem täglichen Leben. Und ehrlich gesagt erschreckt mich das. Wenn nur die Bitte erfüllt wird, mein tägliches Wurstbrot und Weizenbier gib mir heute, dann ist es eine echte Verkürzung von dem, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und falls diese Grundbedürfnisse meines Glaubens nicht mehr sicher sind, was passiert dann mit meinem Glauben? Wenn Gott für mich nur der Versorger ist, dessen Job es ist, mich satt zu machen, was passiert dann mit meinem Gottesbild, wenn Gott es nicht mehr tut? Es bricht zusammen. Es hält nicht mehr. Dieser Gott ist ein Gott, dem viele Menschen folgen wollten, aber diesem Gott folgen sie nicht mehr, weil er sich als nicht zuverlässig erwiesen hat. Und das ist auch eine totale Verkürzung von dem, was die Bibel sagt über Gott. Gott ist so viel mehr. Gott ist so viel mehr. Jesus antwortete, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Damit möchte er sagen, kommt zu mir und glaubt an mich, denn das Brot, das ich euch gebe als Brot des Lebens, das tut so viel mehr, als euch nur satt zu machen für die nächsten paar Stunden. Es geht um ein ewiges Leben. Es geht um so viel mehr. Die Perspektive ist so viel weiter, als wir sie oft haben. Unsere Perspektive ist manchmal so von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Gottes Perspektive ist die der Ewigkeit. Und Jesus geht weit darüber hinaus. Und er sagt in den Versen 47 und 48 dann, ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Das war es also, was Jesus von den Menschen wollte, dass sie an ihn glauben. Dass sie ihm vertrauen, dass er tatsächlich für sie das Brot des Lebens ist. Und das ist viel, viel mehr als nur Essen und Trinken, sondern es gibt ihnen die Nahrung für die Seele, es gibt ihnen Nahrung für die Ewigkeit. Vielleicht klingt das ja noch attraktiv für die Leute, dieses Ich bin das Brot des Lebens, weil es sich immer noch so ein bisschen anhört wie ich bin alles, was ihr braucht, ich versorge euch. Aber was Jesus jetzt den Leuten zumutet, hat es so richtig in sich. Denn nun erklärt er ihnen, dass sie dieses Brot essen müssten. Ihr müsst mich selbst in euch aufnehmen, sagt er. Ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. dann habt ihr das ewige Leben, sagt er. Wer das nicht tut, hat das ewige Leben nicht. Und das war für die Leute, die eben noch so begeistert waren von dem, was Jesus so alles erzählt hat und was er alles getan hat, das hat die vollkommen runtergerissen. Das hat sie geschockt, absolut geschockt. Vers 60, empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemand verlangen, sich so etwas anzuhören? Krass. Jesus formuliert hier Dinge, die sind eine Zumutung für seine Nachfolger. Für die, die ihm hinterhergegangen sind, für die, die ihm doch vertrauen wollten, für die, die doch an ihn geglaubt haben, ist das eine Zumutung. Das geht gar nicht, Jesus. So etwas zu formulieren, so erstens so etwas Exklusives, du allein, ich bin das Brot des Lebens und ihr müsst mich essen, mein Blut trinken, das geht überhaupt nicht. Wir verstehen das, weil wir heute als Gemeinde nach Karfreitag und nach Ostern leben. Wir glauben an einen Sohn Gottes, der für uns am Kreuz gestorben ist, der unsere Schuld vergeben hat, der uns Gemeinschaft mit Gott wieder ermöglicht. Und wir feiern das im Abendmahl. Wir feiern das im Abendmahl, indem wir Brot und Saft nehmen und uns tatsächlich von Paulus im 1. Korintherbrief das so sagen lassen, das ist mein Leib, das ist mein Blut. So wie Jesus es hier seinen Nachfolgern sagt, seinen Jüngern. Wir reden da ganz selbstverständlich von, das schockt uns gar nicht mehr. Macht das noch was mit uns? Wir essen den Leib des Herrn, wir trinken das Blut. Es hört sich mehr so an wie bei den Wikingern damals vielleicht, bei irgendwelchen Riten. Es geht natürlich nicht darum, dass wir das physisch tun. Wir müssen nicht von Jesus abbeißen. Aber es geht darum, dass tatsächlich er der einzige Weg ist, tatsächlich Gott zu schmecken, Gott zu erkennen. Es geht nicht ohne Jesus. Und deswegen spricht er solche Sachen aus wie, ich bin das Brot des Lebens. Und deswegen sagt er das so klar, ihr müsst mich essen und trinken, ihr müsst mich in euch aufnehmen. Ich bin der Weg zu Gott, dem Vater. Aber für die zuhörenden Juden, denen Gott ja in ihrer Bibel, in ihrem Alten Testament deutlich gesagt hat, Blut, haltet euch davon fern. Nicht essen, nicht trinken, auf gar keinen Fall. Blut ist heilig, im Blut ist Leben. Tut das nicht. Und Jesus dreht das einfach um. Jesus fordert sie heraus. Er mutet ihnen etwas zu. Sehr, sehr viel mutet er ihnen zu. Kein Wunder, dass nach dieser Rede Jesu viele seiner Hörerinnen und Hörer sich von ihm abwandten. Kein Wunder, dass auch viele seiner engeren Vertrauten nicht mehr mit ihm ziehen wollten. In Vers 66 heißt es, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Das war so ein richtiger Bruch. Jesus, das, was du da gesagt hast, damit mutest du uns zu viel zu. Wir gehen. Wir verstehen das nicht. Wir gehen. Wir wollen das nicht. Wir gehen. Es gefällt uns nicht. Wir gehen. Das entspricht nicht dem, was wir bisher verstanden und geglaubt haben. Wir gehen. Jesus, das ist zu viel. Sie konnten und sie wollten die Worte Jesu nicht mehr hören. In einem Seelsorgegespräch habe ich mal jemanden gefragt, was sagt eigentlich Jesus zu der Fragestellung, die du gerade bewegst? Was sagt eigentlich Jesus zu dieser Frage? Und die Antwort war, ich habe ihn noch nicht gefragt, weil ich glaube, dass ihm das nicht gefällt, was ich vorhabe. Kennt ihr das auch von euch? Lieber mit dieser Fragestellung nicht vor Gott kommen, weil ich ahne, was er sagen könnte, und ich will eigentlich was anderes. Eigentlich will ich nicht hören, was Gott sagen will. Eigentlich möchte ich diese Worte Jesu nicht hören, weil ich weiß, dass er anderer Meinung ist, dass er etwas anderes für mein Leben vorhat, als das, was ich gerade plane. Vielleicht gefällt mir das nicht, vielleicht schmeckt mir das nicht, was er mir da sagt. Welche Gewichtung hat in meinem und in deinem Leben der Wille Gottes, wenn er nicht mit meinem Willen oder deinem Willen übereinstimmt? Wie wichtig ist das für dich, was Gott will? Das ist eine Frage, die du für dich ganz persönlich beantworten kannst und musst. Denn es geht um deine Entscheidung. Welche Entscheidung triffst du? Hörst du dir das an, was Jesus dir zu sagen hat? Gibst du ihm die Chance, zu dir zu reden, und willst du ihm gehorchen, egal was er sagt, selbst wenn dir das nicht gefällt? Oder mache ich es wie die ganzen Nachfolger und Jünger, ich gehe dann lieber. Ist einfacher. Ich setze mich dem nicht aus. Ich flüchte. Ich haue ab. Ich verlasse ihn und ich verlasse sein Wort. Wie kommen wir eigentlich darauf, dass uns das Reden Gottes immer gefallen muss? Dass das Reden Gottes zu uns immer liebevoll und nett und verständnisvoll und einfach zu verstehen und einfach zu schlucken ist. Wie kommen wir darauf? Irgendwas haben wir noch nicht ganz verstanden, wenn wir denken, das müsste immer so sein. Am Ende der Rede Jesu bleibt nur noch eine kleine Gruppe der treuesten Jünger übrig. Was würde Jesus jetzt tun? Er sieht ja, dass alle gegangen sind. Er sieht ja, dass das offensichtlich nichts gebracht hat, was er da eben gesagt hat. Vielleicht würde er jetzt beschwichtigen, relativieren. War doch alles nicht so gemeint. Komm zurück. Oder ja, ich habe das zwar gerade gesagt, aber ich habe ja auch viele nette Dinge gesagt. Wägt das doch mal ab, bringt das doch zusammen und dann werdet ihr schon erkennen, es lohnt sich, mir hinterher zu gehen, mir zu folgen. All das tut Jesus nicht. Stattdessen riskiert er, dass auch seine engsten 12 Jünger ihn verlassen. Er nimmt nichts zurück von dem, was er gesagt hat, sondern er fragt die 12, Vers 67. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Wollt ihr etwa auch weggehen? Eine sehr persönliche Frage und eine Frage, die zur Entscheidung herausfordert. Nicht Jesus trifft die Entscheidung für mich, ich treffe die Entscheidung für mich, für mein Leben. Was werde ich antworten? Was wirst du antworten? Wollt ihr etwa auch weggehen? Jesus würde sie gehen lassen, wenn sie gehen wollten. Er ist fast 3 Jahre mit ihnen unterwegs gewesen. Er hat ihnen ganz viel erzählt vom Reich Gottes. Er hat ihnen seinen Vater vorgestellt und vorgelebt. Sie haben so viel gesehen an Wundern. Sie haben so viel gehört von seinen Worten. Und jetzt ist der Punkt, wo Jesus sie fragt, wollt ihr auch weggehen? Jesus hat niemals versucht, jemanden zurückzuhalten, der gehen wollte. Jesus hat niemals seine Ansprüche runtergefahren, die er an das Leben eines Menschen gestellt hat, wenn er sie einmal formuliert hatte. Er hat dem reichen Jüngling nicht gesagt, die Hälfte deines Reichtums tut's auch. Lass uns mal ein bisschen Kompromiss suchen. Er hat gesagt, nein, alles. Gib alles den Armen und folge mir nach. Was bedeutet alles? 70%, 60, 50? Das kannst du doch nicht so gemeint haben, Jesus. Und Jesus sagt, doch, alles. Jesus macht es nicht für die Hälfte. Er ist kein Sonderangebot. Er ist eine echte Herausforderung. Die Antwort von Petrus, die Verse 68 und 69. Herr, zu wem sollten wir gehen? Antwortete Simon Petrus, du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Wohin sollten wir gehen? Zu wem sollten wir gehen? Fragt Petrus. Was ist denn die Alternative zu dir, Jesus? Petrus sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Er nennt ihn Herr und er bekennt damit, Jesus, du bist immer noch mein Herr, ich folge dir immer noch, ich habe die Worte gehört, ich habe sie nicht verstanden, aber du bist immer noch mein Herr. Weil er keine Alternative hat. Jesus ist tatsächlich alternativlos. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, dem Vater. Wohin sollten wir gehen, Jesus Christus? Du hast Worte ewigen Lebens. Worte, die weiter weisen als nur mein Leben hier auf der Erde. Worte ewigen Lebens. Worte, die wirklich etwas existenziell verändern für die Ewigkeit. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das sind Worte ewigen Lebens. Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Das sind Worte ewigen Lebens. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das sind Worte ewigen Lebens. Und das hat Petrus erkannt. Und er spricht dann nicht mal nur für sich, er spricht für alle. Er sagt, Herr, wohin sollten wir gehen? Ihm ist so klar, dass die anderen das auch so sehen müssen. Herr, wohin sollten wir gehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Und Petrus macht da klar, dass ewiges Leben tatsächlich nur in Anbindung an Jesus zu kriegen ist. Deswegen geht er nicht. Ich bleibe da, sagt er. Ich bleibe natürlich da, wo Worte ewigen Lebens sind. Na klar bleibe ich da. Jesus sagt Worte, die zum ewigen Leben führen. Er selber ist der Mittler zwischen Gott, unserem Vater, und uns. Er ist derjenige, der die Schuld vergeben hat am Kreuz. Er ist derjenige, der befreit. Er ist derjenige, der rettet. Es gibt nur bei ihm ewiges Leben. Und es geht bei dieser Frage, bei der Beantwortung dieser Frage nicht um ein Was. Es geht immer um ein Wer. Petrus formuliert, zu wem sollten wir gehen? In den Übersetzungen steht oft, wohin sollten wir gehen? Da steht eigentlich, zu wem sollten wir gehen? Es geht um eine persönliche Beziehung. Um eine persönliche Beziehung zwischen mir und dem Gott, den ich nicht verstehe und dem ich trotzdem vertraue. Wem sollen wir folgen? Wem sollen wir unser Leben geben? Paulus formuliert das auch einmal sehr schön. Er sagt, ich weiß, an wen ich glaube. Er sagt nicht, ich weiß, was ich glaube. Ich habe da ein paar Bücher gelesen, ich habe übrigens einiges geschrieben. Ich kann euch genau formulieren, was ich glaube. Hier ist mein Kompendium von all dem, was ich glaube. Nein, er sagt, ich weiß, an wen ich glaube. Es ist ein Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem sie selig werden können. Es ist der Name Jesus. Ich weiß, an wen ich glaube. Das Bekenntnis von Petrus heißt, wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, der von Gott gesandt ist. Auch ein Petrus hat mal angefangen zu glauben. Als Jesus ihm sagte, folge mir nach, hat er begonnen zu glauben. Er hat begonnen zu glauben, dass Jesus etwas hat, was er noch nicht hat. Er hat begonnen zu glauben, dass es sich lohnt, diesem Jesus hinterherzugehen und von ihm zu lernen. Er hat geglaubt, dass es gut ist, den Worten Jesu zu folgen, wenn er sagt, folge mir nach. Und als er auf diesem Weg des Glaubens unterwegs war, hat er Jesus mehr und mehr kennengelernt. Er hat ihn erkannt. Dieses Wort, was hier verwendet wird für erkennen, ist das gleiche Wort, was im 1. Mose schon benutzt wird, wenn Adam Eva erkennt, sie miteinander schlafen und Eva schwanger wird. So tief ist dieses Erkennen gemeint. Das Intimste, das Persönlichste, das Engste, was man sich vorstellen kann. Petrus hat Jesus erkannt. Er hat gesehen, wie Gott ist. Er hat an Jesus gesehen, wie der Vater im Himmel ist. Hat er das von Anfang an gewusst? Nein, natürlich nicht. Er hat einen Glaubensweg begonnen, damals, als er Ja gesagt hat und gesagt hat, ich folge dir nach. Und dann hat er gelernt und hat Erfahrungen gemacht und hat Vertrauen aufgebaut und hat jetzt ein Vertrauen, dass es schafft, diese Worte zu ertragen, die er nicht versteht, die er nicht begreift, die er auch nicht will. Also Petrus war immer dagegen, dass Jesus ans Kreuz geht. Er hat immer versucht, ihn daran zu hindern. Aber er hat Jesus mehr und mehr kennengelernt. Und das ist etwas, was ich mir auch wünsche für mein Leben, für euer Leben, wenn ihr eine Entscheidung für Jesus trefft. Wenn ihr euch taufen lasst auf das Bekenntnis eures Glaubens und sagt, ich gehe Jesus hinterher. Am Anfang eures Glaubens beginnt ihr einen Weg. Aber dann geht es darum, weiterzugehen, Jesus zu folgen, von ihm zu lernen, ihn kennenzulernen, ihn zu erkennen. Und dann sagen zu können, wohin sollte ich sonst gehen? Zu wem sollte ich sonst gehen? Petrus erkennt Jesus als den Heiligen Gottes, sagt unser Text. Das ist eine der ältesten Handschriften für diesen Text, den Heiligen Gottes. Und es bedeutet sachlich nichts anderes als, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Matthäus 16, Vers 16 steht es so, wie Petrus es gesagt hat, in einer anderen Formulierung. Simon Petrus antwortete Jesus gegenüber, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das bedeutet, der Heilige Gottes zu sein, der, der von dem Heiligen Gott kommt, der selber heilig ist. Und das ist das Ziel, das zu erkennen. Wenn wir das erkennen, dass Jesus das ist und eben nicht nur unser Versorger, nicht nur der, der Engel schickt, nicht nur der, der uns Gutes tun will, sondern er ist der Heilige Gottes. In Jesus begegnet uns der Heilige Gott, der Retter, der Erlöser, der Messias, der Sohn Gottes. Yes, he is. Niemand anderes sonst. Jesus ist alternativlos. Yes, he is. Petrus drückt sein Vertrauen aus, auch wenn er nicht alles versteht. Und mit diesem Vertrauen lösen sich auch diese Fragen auf, die ich am Anfang aufgeworfen habe mit Psalm 91. Ja, dieser Gott, der mich immer bewahrt, dieser Gott, der seine Engel schickt, damit meine Füße nicht an einen Stein stoßen. Dieser Psalm 91, der fängt mit folgenden zwei Versen an. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung, du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Am Anfang dieses Psalms steht eine vertrauensvolle Entscheidung. Herr, ich verlasse mich auf dich. Ich glaube dir. Ich erkenne dich. Ich vertraue dir, auch wenn mir Dinge begegnen werden, die ich nicht verstehe. Und in diesem Vertrauen kann ich das formulieren. Ja, ich glaube Gott, dass du mich beschützt. Ich glaube Gott, dass du mich hältst. Und wenn ich in einem Keller in Mariupol sitze und die Bombeneinschläge höre, kann ich glauben, dass du mich bewahrst, weil ich dir vertraue, Jesus. Das ist diese Spannung, die unser Glaube aushält und aushalten muss. Diese Spannung zwischen dem Vertrauen und dem noch nicht sehen. Diese Spannung zwischen dem, es ist verheißen, ewiges Leben, Fülle, Freude, und diesem, es ist aber noch nicht alles da. Unser Glaube ist spannend, weil wir eine Spannung aushalten und weil eine Entscheidung von uns gefordert ist, damit wir diese Spannung überhaupt aushalten können. Und diese Entscheidung heißt, ich vertraue dir, Gott. Ich vertraue dir, Jesus. Zu wem sollte ich sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Der glaubende, hoffende, vertrauende Beter setzt ganz auf Gott. Und obwohl er nicht alles versteht, entscheidet er sich, Gott zu vertrauen. Er glaubt ihm. Luther hat mal über dieses Kapitel Johannes 6 einen Satz gesagt, in der er diese Methode Jesu beschreibt, wie er mit seinen Jüngern redet. Und er sagt, er geht fein gelinde hinan, also schön sanft, und macht's je länger, je schärfer und gröber. Je länger wir mit Jesus unterwegs sind, desto mehr werden wir seinen Anspruch verstehen. Er ist der Heilige Gottes. Jesus wollte keine geschliffenen Reden halten, um Menschen zu beeindrucken, um beklatscht zu werden. Er brauchte keinen Wahlsieg. Er wollte uns die Wahrheit sagen. Von Anfang an wollte Jesus nichts anderes, als uns die Wahrheit sagen. Über uns, über Gott, über unsere Not, erlöst werden zu müssen. Und deswegen ist er nicht angenehm. Jesus ist nicht nett. Er ist nicht stromlinienförmig. Er ist sperrig. Er ist nicht leicht zu kauen, sondern schwer zu verdauen. Aber er ist die Wahrheit. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und deswegen kann er uns die Augen öffnen, weil er die Wahrheit ist. Es gibt viele Worte auf dieser Welt, aber es gibt nur einen, der tatsächlich Worte des ewigen Lebens hat. Die Worte Jesu an uns und die Worte der Bibel sind nicht immer so, dass sie uns gefallen, dass wir sie gerne und bereitwillig annehmen. Aber es sind Worte des ewigen Lebens. Für alle, die Jesus ihr Leben gegeben haben, sind es Worte des ewigen Lebens. Und weil das so ist, habe ich mich entschieden, Jesus zu folgen, auch wenn ich ihn nicht immer verstehe. Ich will ihm vertrauen für mein Leben. Ich vertraue ihm für das Leben dieser Gemeinde, auch wenn nicht immer alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube auch, dass ich nur wachsen kann in meinem Glauben, in meiner Erkenntnis über Gott selbst, wenn ich dranbleibe, wenn ich die Schritte weitergehe, wenn ich Jesus folge, wenn er weitergeht. Und nicht, wenn ich mich von Jesus trenne, sobald er Dinge sagt, die ich nicht verstehe oder die mir nicht gefallen. Ich werde wachsen im Glauben, solange ich Jesus hinterhergehe. Und das will ich tun und dazu lade ich euch auch ein, dran zu bleiben. Ich weiß nicht, an welcher Stelle eures Lebens ihr gerade seid mit diesem Gott, mit diesem Jesus, der so anstrengend sein kann, der so herausfordernd formulieren kann und der von sich behauptet, das Brot des Lebens zu sein, Worte des ewigen Lebens zu haben. Vielleicht sagst du, ich bin noch nicht so weit, ich traue ihm noch nicht richtig. Dann lade ich dich dazu ein, trotz deiner Gefühle zu sagen, ich will dir vertrauen und eine Entscheidung zu treffen für Jesus. Das kannst du heute tun, indem du nach dem Gottesdienst mit einem anderen Christen, den du kennst, hier aus dieser Gemeinde betest und zu Jesus kommst. Sagst, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich will dir vertrauen. Ich will glauben. Hilf mir dabei. Das reicht schon. Und ich verspreche dir, dass Jesus dieses Gebet hört. Vielleicht bist du auch schon sehr viel länger mit Jesus unterwegs und bist über Dinge in deinem Leben gestolpert, wo du sagst, Gott, ich verstehe dich nicht, ich finde das auch nicht gut, was da passiert und ich halte dir das vor, ich werfe dir das vor. Das darfst du alles tun. Das darfst du alles tun. Gott hält das aus. Aber dich fordere ich heraus, neu zu sagen, ich will dir vertrauen, trotz all dem, was ich erlebe und was ich nicht verstehe. Dennoch bleibe ich stets an dir, Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir. Auch wieder Beziehung. Es geht um die Beziehung zu Jesus. Mach dich auf den Weg und tu den nächsten Schritt. Yes, he is. Zu wem sollten wir sonst gehen? Amen. Vielleicht überlegt ihr das jetzt mal für euch eine Minute, was euer nächster Schritt sein könnte. Die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen in dieser Zeit. Was könnte euer nächster Schritt sein? Jesus hinterher. Besprecht es einfach mit Gott. Betet mal eine Minute. Wir sind eine Minute ruhig und dann steigt die Band ein.